So, also hallo, mein Name seht ihr auch vorne, Stefan Leipfart. Thema kennt ihr auch, Darknet. Ich habe noch einen kleinen Untertitel genommen von Zwiebeln und Menschenrechten. Warum der so gewählt ist, sehen wir nachher noch. Die Präsentation steht so im Internet. Ich habe auch benutze auch gerade die Internetseite für die Präsentation. Also wenn jemand irgendwie parallel mitsurfen will, irgendwelche Links klicken, was ja bei so einem Workshop-artigen, wie ich es machen soll, manchmal ganz nett ist, kann das benutzen, funktioniert ganz genau gleich vom Smartphone, Tablet, Laptop, whatever. Braucht noch jemand Zeit und will den kurzen Link abtippen? Ich höre niemanden Ja sagen.
Kannst du nur nach Zwiebeln?
Bitte? Also ich mache eine kleine Vorstellung, also keine Ahnung, zu mir sage ich meistens nicht so viel.
Aber kann ich den Link noch haben?
Jetzt komm ich.
Kann ich jemand twittern, den Link?
Ja, genau.
Aber
das
war
doch
schon
kalt. Ich tippe den jetzt nicht ab. Vor
kurz. Dann rennen wir alle vor den Beamer.
Nächstes Mal die Vorakkord.
Kennt ihr den Programm?
Ja. Ist einer so weit, dass er nicht twittern kann?
Ja, okay, ist bitte.
Braucht noch jemand die Seite?
Ja.
BJVKZH und vorher Google.
Ich habe ein Foto für den Kollegen.
Ich bin verdammt.
Okay, mach du. Super.
Also schick mich gleich weg.
Also, ja, keine Ahnung, zu mir habe ich meinen Namen schon gesagt. Ich weiß nicht, wenn jemand noch mehr wissen will, darf er mich doch gern drauf anhauen. Ich bin sozusagen für den CCC Stuttgart hier, wobei das wäre ich vielleicht auch, wenn ich da jetzt nicht Mitglied wäre, das hat jetzt damit nichts direkt zu tun, ich bin halt direkt angesprochen worden. Deswegen mache ich immer ganz gern mal so eine kleine CCC und CCC Stuttgart Vorstellung. Also der CCC Deutschland, größte Hackervereinigung der Welt. Also wir sind ein eingetragener Verein, haben da weltweit als Hackervereinigung die meisten Mitglieder. Dann immer auch mal bei euch wahrscheinlich nicht so wichtig, aber ist halt so ein bisschen mein Standardding. Was heißt eigentlich für mich Hacker und was will das bedeuten? Die meisten Leute, wenn ich Präsentationen halt vor Nicht-Fachpublikum, die kriegen dann immer erstmal einen Schreck und denken, der böse Kriminelle, der bricht ja tagsüber immer einen Computer ein und nimmt mir meine Nacktbilder weg.
Sprichst du VGA oder sprichst du auch so HDMI?
Alles gut.
Wenn du VGA hast, kannst du nämlich auch einen richtigen Beamer nehmen.
Sieht ja, jemand schlecht?
Ja, komische Farben.
Gut. Für uns heißt, sind Hacker Leute, die kreativ mit Technik umgehen, also davor keine Scheu haben, Spaß an Technik haben, Technik ganz gerne auch mal vielleicht so benutzen, wie sie eigentlich nicht gedacht war, selber kreativ sind, neue Sachen erfinden und damit auch politische Veränderungen herbeiführen oder einfach auch nur Spaß haben mit keinem produktiven Ergebnis, sondern einfach nur was gelernt haben. Wir als CCC Deutschland sind selber eine Nichtregierungsorganisation, selbstverständlich beraten andere, so wie zum Beispiel euch oder halten einen Vortrag oder was auch immer, beraten regelmäßig Politiker, sagen aus vom zum Beispiel NSA-Untersuchungsausschuss, in Bundestagsausschüssen, bei Anhörungen sind wir eingeladen gewesen, auch vor Gerichten als technische Sachverständige, zum Beispiel auch vom Bundesverfassungsgericht, damals zur Vorratsdatenspeicherung, beim nächsten Mal vermutlich wieder. Wir haben viele lokale Ableger und Veranstaltungen, also wir sind auch an sich sehr dezentral organisiert, bei uns gibt es keine Chefs, der Vorstand ist nicht der, der die Entscheidungen trifft, sondern meistens leider nur die arme Sau, die den Papierkram macht. Der Rest macht eigentlich im Prinzip, was er will, was sehr angenehm ist. Und bei uns sind natürlich, wir haben auch nicht diese eine CCC-Meinung und die haben alle Mitglieder zu vertreten, sondern bei uns sind ja die Gedanken einigermaßen frei. Natürlich Tritt jetzt niemand bei dem CCC bei oder kommt oft zu unseren Treffen, der jetzt völlig entgegengesetzter Meinung ist. Also wir haben, es gibt schon so einen gewissen Grundkonsens. Aber es gibt, wir sind keine, wie man es vielleicht bei manchen Parteien, siehe Thema vorhin irgendwie sieht, dass es irgendwie eine Meinung gibt, die man zu haben hat und dann hat man sich danach zu richten.
Und der Name spricht schon für sich. Ist das noch Chaos Construction?
Nix Construction, immer nur Computer.
Chaos Computer.
Genau. Dementsprechend auch gleich immer mein, was ich immer dazu sagen muss, ich äußere heute meine persönliche Meinung und nicht die Meinung des CCC Deutschland oder CCC Stuttgart. Das ist dann wieder eine von diesen Ablegern. Wie gesagt, Stuttgart, wir haben zweimal im Monat einen Stammtisch, wir haben eine Vortragsreihe in der Bibliothek. Vorgestern hatten wir da den netten Mann mit dem Bart zu Gast. Wir machen regelmäßig Workshops, wo es um irgendein Thema geht, machen Krypto-Partys auch in der Stadtbibliothek Stuttgart, 4 bis 6 Mal im Jahr, Samstagnachmittag, Leute können kommen, sich informieren. Also, los mit dem Thema. Warum habe ich es vorgeschlagen, warum biete ich es an? Irgendwie gerade ein Thema, was relativ häufig so ein bisschen durch die Medien geistert, irgendwelche Sachen seien im Darknet veröffentlicht, böse Leute sind im Darknet und machen schlimme Sachen, wir brauchen Vorratsdatenspeicherung gegen das Darknet, sonst kommen wir nicht an die Verbrecher ran und Darknet ist was Böses, was man nicht haben will. Dabei weiß eigentlich fast keiner, was dieser Begriff überhaupt wirklich bedeutet und ich kann das Geheimnis heute auch nicht wirklich auflösen.
Super, danke. Schön, dass du da bist.
Ja, wünsche ich euch einen schönen Abend.
Das hättest du letztes Mal auch machen.
Aber es gibt doch im Prinzip immer wieder, es kristallisiert sich im Prinzip eigentlich die Definition raus, die in der Mitte steht. Also alles, was ich in Google eingebe, ich will irgendwas wissen, gebe es in Google ein, finde es nicht. Also muss es eindeutig im Darknet sein, weil ich komme ja selber jetzt...
Auch für alle Inhalte von Facebook.
Genau, auch darauf komme ich noch. Die Leute denken dann immer, okay, muss was Geheimes sein, da komme ich nicht dran, da kommt niemand dran und ja, das machen irgendwelche obskuren Gestalten. Es hat sich in der letzten Zeit immer mehr rauskristallisiert, dass wenn Leute über Darknet reden, sie eigentlich in der Regel immer häufiger Onion-Services nennen. Die hießen früher oder heißen oft immer noch Tor-Hitty-Services. Also ich erkläre den Begriff gleich nochmal in Ruhe. Und deswegen gehe ich heute mit einem Schwerpunkt auf diese Onion-Services ein bisschen ein, erkläre sie, was bringen sie, wozu sind sie gut, ein bisschen technisch, aber ich versuche es nicht allzu technisch zu machen, sondern eher rüberzubringen, warum wir das alle gut gebrauchen können und was es uns als Gesellschaft bringen kann. Nochmal Hinführung, Begründung, warum gibt es diese Darknets an sich oder zumindest manche und warum gibt es diese Tor-Hidden Services, Onion Services überhaupt? Wir haben in den letzten Jahren, fast schon Jahrzehnten, eine zunehmende Überwachung der digitalen Welt, wobei ich das immer ungern irgendwie abgrenze, dass es irgendwie eine massive digitale Überwachung gibt, aber es dadurch irgendwie im normalen Leben keinen Einfluss hat. Also ganz im Gegenteil, die digitale Überwachung ist ja natürlich dazu da, um im normalen Offline-Leben oder nicht am Computer oder nicht im Internet-Leben Einfluss auszuüben. Nimmt immer mehr zu. Man kann sich als relativ schwierig dagegen verteidigen. Man merkt selber auch nicht, was die Sache noch ein bisschen fieser macht. Dann kann man im Prinzip zwei Ansätze fahren. Wir können sagen, okay, wir wollen die Sache irgendwie versuchen, politisch zu lösen. Siehe Gespräch vorher. Also wir versuchen irgendwie, die Gesetze so zu machen, dass die Sachen nicht passieren, die wir nicht wollen, weil wir haben es ja verboten. Und wir wissen alle, verbotene Sachen macht ja grundsätzlich keiner. Und wenn er es dann doch macht, dann kommt ja immer die Polizei. Den Ansatz kann man fahren, der ist sicher auch wichtig. Also ich würde jetzt nicht sagen, ja, lass uns egal was es für Gesetze gibt, wir ziehen unser eigenes Ding durch und wir brauchen beides. Aber es gibt halt noch die zweite Möglichkeit zu sagen, statt irgendwie immer versuchen, der Politik hinterher zu rennen, sagen wir einfach, nee, wir machen selber einen Schritt und versuchen Fakten zu schaffen. Also wir hoffen nicht, dass wir unsere Grundrechte zurückbekommen oder Grundrechte verteidigen irgendwie auf der Gesetzesebene, sondern wir schaffen eine Technologie, die uns unsere Grundrechte garantieren soll. Das ist so ein bisschen der Gedanke hinter Tor, also dem Anonymisierungsnetzwerk und im nächsten Schritt auch für diese Onion Services. Der Vorteil von Technologie ist, dass es in ganz vielen Bereichen schon Technologie gibt, die uns unsere Grundrechte in einer gewissen Weise wiedergibt oder technisch sicherstellt. Der Nachteil ist natürlich, wenn es eine Technologie gibt, die mir einen Vorteil bringt, dann muss ich sie halt auch benutzen. Und es bringt mir halt herzlich wenig, wenn es irgendwo irgendeine tolle Technologie gibt, keiner benutzt die aber. Dann habe ich letztlich keinem geholfen. Deswegen auch so ein bisschen immer mein persönliches Ding, wenn ich Vorträge halte oder so, versuche ich immer wirklich möglichst einfach zu machen, dass ich möglichst Leute anspreche, die mit dem Thema noch keine Berührungspunkte hatten und nicht solche irgendwelche Fachvorträge für Informatiker, die dann da was lernen, aber die anderen Leute sitzen da und denken, was? Also ich versuche da immer möglichst flach oder möglichst einfach Niederschwelliges zu machen. Konkret, was gibt es für Bedrohungen im Internet, die unsere Menschenrechte, unsere Bürgerrechte, Menschenrechte einschränken? Ich meine, Klassiker Vorratsdatenspeicherung. Ich denke, da muss ich jetzt nicht allzu viel dazu sagen. Bestandsdatenauskunft ist im Prinzip so ein bisschen, ja, heißt in der Praxis, bin Polizist oder Staatsanwalt, habe von irgendjemandem eine Handynummer, eine Telefonnummer, eine IP-Adresse und will dann wissen, wem die gehört, dann kann ich das auf einem einfachen Weg machen, und zwar nämlich ohne Richtervorbehalt, gehe ich einfach hin und kann das beim Provider abfragen. Dann noch so ein paar Klassiker aus den Snowden-Enthüllungen. Das sind jeweils die Programmnamen, die die NSA oder GCHQ, der britische Geheimdienst, gegeben haben. Tempora ist ein Programm, das läuft in Großbritannien. Die zapfen alle Internetleitungen an, speichern den gesamten Verkehr für mindestens 5 Tage komplett und filtern daraus raus, was sie brauchen, und speichern das dann für immer. Also für wirklich immer. PRISM ist ein Programm, das den Geheimdiensten die Möglichkeit gibt, auf die Server von den Betreibern zuzugreifen, direkt ohne irgendjemanden, der da nochmal drüber schaut. X-Keyscore ist im Prinzip, kann man sich als eine Art Suchprogramm für die ganzen Daten, die die Geheimdienste wegspeichern, vorstellen. X-Keyscore kommt von der NSA, wird aber auch zum Beispiel vom BND oder vom Verfassungsschutz eingesetzt. Wir hören immer wieder, auch im NSA-Untersuchungsausschuss, dass man die armen Amerikaner oder die lieben Amerikaner nicht verärgern möchte, denn sie geben uns ja so viele nützliche Dinge. Eine von den nützlichen Dingen ist X-Keyscore. X-Keyscore geht halt weiter als nur diese Suchmaske, sondern es geht um das ganze technische System dahinter, um die Möglichkeit, Daten vom Kabel abzugreifen, interessante Dinge wegzuspeichern, zu archivieren, zu suchen, Verbindungen zwischen Menschen herzustellen. Also man kann da halt Begriffe eingeben und zum Beispiel schauen, welche Leute gehen gerne auf Webseiten, die, weiß ich nicht, Umweltschutz betreffen, und kriegt dann so eine Liste von allen Internetbenutzern, die solche Seiten gerne besuchen, kann es dann verknüpfen mit, wer war auf der Webseite NoSpy.org, und kann sagen, gib mir mal alle, die da eine Überschneidung haben. Also eine sehr mächtige Geschichte, funktioniert deswegen so gut, weil halt diese Überwachung ziemlich flächendeckend ist, schon zumindest Europa, USA und an allen großen Kabeln stattfindet.
Einer der Gründe, warum NoSpy ausschließlich über HTTPS ausgeliefert wird.
Ja, dann sehe ich den Inhalt nicht, aber ich sehe trotzdem, wer die Seite aufruft.
Nö, auf dem Server sind noch einige andere.
Okay. Gut, aber DNS-Abfragen gibt es weiterhin.
Und ja, natürlich.
Jo. Es wird schwierig. Es ist schwieriger. Es braucht man mehr Aufwand.
Okay, einfacheres Beispiel. Welche Menschen lesen bei Spiegel Online viel über die Flüchtlingskrise und gehen regelmäßig auf Demos gegen rechte Gewalt? Ich habe zwei Komponenten. Ich sehe, wer hat die entsprechenden Seiten bei Spiegel Online aufgerufen, weil ich sehe am Kabel, wer geht auf die Seite, und gleichzeitig habe ich halt mein Smartphone in der Regel dabei, auch wenn ich zur Demo gehe, was vielleicht nicht ganz so eine geile Idee ist. Dann sehe ich schon mal, wer hält sich in dem Bereich auf, habe beide Daten und kann die mit aus der Datenbank raussuchen und finde so entsprechend meine Spezialisten, die mich vielleicht ein bisschen nerven. Dann noch ein bisschen ein fieseres Programm, Quantum Insertion, benutzt die NSA, wenn sie praktisch aus ihren Daten definiert, wen finde ich eigentlich wirklich sehr interessant, den würde ich mir ganz gerne näher angucken. Der bekommt über dieses Programm automatisch, wenn er eine Webseite besucht, ein Virus aufgespielt. Also das ist noch nicht mal irgendwie eine gezielte Attacke gegen irgendeine bestimmte Person, sondern ich kann sagen, Personen, die folgende Kriterien erfüllen, kriegen automatisch, wenn sie so eine Seite besuchen, ein Virus. Funktioniert nicht so, dass sie Glaubt mir das noch jemand? Funktioniert nicht so, dass sie irgendwie die. Super, danke. Funktioniert nicht so, dass sie irgendwie die Webseite infizieren oder so, sondern sie sitzen halt irgendwo auf der Strecke zwischen meinem Rechner und der Webseite und können dann den Daten spielen an dann eine andere Webseite ein, die gleich aussieht, und infizieren über eine Lücke im Browser oder so denjenigen Benutzer.
Man on the Mail?
Ja, Man on the Side. Ja.
Also ist es prinzipiell egal, auf welche Seite ich gehe, und ich, also ja. ich, die ja. leiten mich nicht
die auf die Seite, Seite,
sondern die schicken das einfach in irgendeine Verbindung.
Genau. Also es ist natürlich am allereinfachsten bei Seiten, die keine Verschlüsselung haben, also kein HTTPS. Aber wenn man sich es mal so anguckt, keiner benutzt eigentlich jeden Tag immer nur HTTPS-Verbindungen.
Da gibt es ein Plugin für. HTTPS everywhere.
Ja, aber ja, wir bräuchten dann eher ein HTTP Nowhere. Auch die Variante gibt es.
Das kannst du vielleicht sogar mit einer Firewall-Regel auf deinem Rechner machen, dass du einfach ausgehend Port 80 sperrst.
Okay, wichtig. Will einfach nur heißen, ich kann halt eine gezielte Attacke gegen irgendeinen Benutzer machen, wenn ich weiß, um wen geht es überhaupt. Also ich muss ja erstmal wissen, wer besucht denn die Seite, und das kann ich halt verhindern. Nochmal, wie komme ich jetzt in eins von diesen besagten Darknets? Wieder eine Definitionssache, also mit einem normalen Webbrowser komme ich in irgendein Darknet, kommt immer auf die Definition, wenn ich jetzt halt eine Webseite habe, die passwortgeschützt ist und dahinter gibt es Filme und Videos, brauche ich halt das Passwort, dann komme ich rein. Wäre eigentlich auch ein Beispiel für ein Darknet, weil derjenige hat vielleicht seine Seite durch eine ziemlich einfache Geschichte aus den Suchmaschinen ausgenommen, also findet die direkt niemand und gibt dann halt den Link auf die Seite weiter und vielleicht noch das Passwort, dann kommt nur eine bestimmte Benutzergruppe drauf. Würde eigentlich so auch diese Darknet-Definition ein Stück weit, also auf jeden Fall erfüllen. Dann gibt es im Freifunknetz im Prinzip Dienste, die dann nur innerhalb vom Freifunknetz, sei es auch nur lokal oder insgesamt erreichbar sind. Auch die sind nach der Definition ein eigentliches Darknet, weil jemand, der nicht im Freifunknetz ist, kommt von außen nicht an die Daten hin. Für ihn sind die irgendwie unsichtbar, nicht da. Er ist außen vor, für ihn Darknet.
Ungoogelbar.
Genau. Dann gibt es, die nächsten zwei sind Vertreter von Anonymisierungsdiensten. Da gibt es I2P und Tor. I2P funktioniert, hat eine gewisse Ähnlichkeit zu Tor, nur dass bei I2P, da werden Verbindungen umgelenkt, also jeder, der I2P benutzt, leitet gleichzeitig den Verkehr von anderen Benutzern weiter und wird dann hin und her geschickt und soll dann nicht zurückverfolgbar sein. Bei I2P kann man auch innerhalb von I2P Dateien zur Verfügung stellen, und kommt dann da nur drauf, wenn man halt I2P benutzt. Funktioniert in der Praxis leider nicht wirklich gut. Also I2P ist hat immer wieder mal Sicherheitsprobleme, sind sehr schlecht finanziert, haben viel zu wenig Entwickler und...
ITP steht für Invisible Internet Project, ne?
Ja. Also haben hehre Ziele, aber sind nicht gut wissenschaftlich unterstützt. Also es gibt wenig Forscher, die mal da drauf gucken und ja, ITP ist ziemlich wackelig und wäre jetzt für mich keine Empfehlung, wo man sagt, okay, wenn du irgendwie anonym surfen willst oder so, dann macht es Sinn. Aber schön, dass die es trotzdem gibt. Schwerpunkt heute Abend, wie gesagt, zum einen mal Tor und dann im nächsten Schritt halt diese Onion Services. Diese Onion Services sind halt Dienste innerhalb vom Tor-Netzwerk und sind halt nur über diesen Tor-Browser erreichbar. Ich habe nachher noch einen Link, woher man den Tor-Browser bekommt. Wenn man das jetzt schon runterladen will, einfach torprojekt.org. Genau, also warum gehe ich dann heute nur auf diese Onion Services ein? Die sind einfach aus dem Grund, weil sie wirklich einfach nutzbar sind. Also um auf so einen Onion-Service zugreifen zu können, braucht man letztlich nichts anderes als diesen Tor-Browser und die Adresse von dem Dienst. Mehr nicht. Also das kann ich, da muss ich auch keinen dreistündigen Workshop dafür machen. Die einzigen Schritte, die man tun muss, sind diesen Browser runterladen und wissen, auf welche Seite man will. In der Regel sind diese Seiten, findet man die über Google nicht, es sei denn, man sucht irgendwie halbwegs gezielt danach. Aber es macht auch keinen Sinn, mit einem normalen Browser auf Google so eine Onion-Seite darzustellen, weil wenn der Nutzer draufklickt, kann er sie mit seinem normalen Browser nicht öffnen, sondern nur mit seinem Tor-Browser. Von daher nimmt Google die absichtlich auch aus den Suchergebnissen raus.
Google könnte ja theoretisch das Onion-Netz nach gleichen Techniken, wie sie es jetzt machen, auch durchsuchen.
Ja, es gibt auch für dieses Onion-Netzwerk eigene Suchmaschinen, die genau dies sowas machen, also dann gibt es halt eine Onion-Seite, die eine Suchmaschine ist und die durchsucht die anderen Seiten nach dem genau gleichen technischen Prinzip, weil an sich funktioniert dieses Onion, diese Onion-Seiten funktionieren im Prinzip ganz genau gleich wie normale Webseiten, also sie sind für jeden öffentlich erreichbar, deswegen sind sie eigentlich nur deswegen ein Darknet, weil man halt diesen Tor-Browser braucht. Aber für die meisten Leute und Journalisten und so reicht es schon, und finden das dann ganz aufregend. Also seit ich da einen Vortrag bei uns in der Vortragsreihe drüber gelesen habe, rufen bei mir regelmäßig Journalisten an und fragen, ja, dieses Thema, das kommt ja immer mehr auf und sie verstehen es doch auch gar nicht und ich soll ihnen doch mal das erklären. Studenten fangen da an, irgendwelche Diplomarbeiten drüber zu schreiben und alles ganz aufregend.
Zu schreiben, zu kaufen.
Genau. Also,
Drogengeschichte war vor kurzem.
Genau, man hört es immer wieder auch mit irgendwelchen Leuten, die im Darknet Waffen verkaufen oder Drogen verkaufen oder Morde anbieten gegen Geld und alles solche ganz tollen Geschichten, die sich natürlich dann gut verkaufen lassen und viele Klicks produzieren, aber die sich halt beim näheren Hinblicken irgendwie, finde ich, als sehr merkwürdig erweisen, weil, weiß ich nicht, ich würde jetzt nicht mit irgendjemand anonymem Kontakt aufnehmen, dem mein Geld überweisen in der Hoffnung, dass er mir Gras im Päckchen schickt.
Wir haben hier gesehen, dass die Networks oder Datennetwork ist nicht so ganz.
Überweisen ist keine gute Idee.
Überweisen ist vielleicht keine gute Idee, wenn dann das Päckchen kommt, dann ging es vielleicht durch den Zoll und der Zöllner weiß, was da drin ist. Wenn ihr dann das Päckchen bekommt und euch nicht sofort meldet und sagt, oh, ein böser Mann hat mir Gras geschickt, ich würde doch das ganz gern hier wieder zurückgeben, dann habt ihr schon ein Problem. Ich meine, mit Waffen sieht es ähnlich aus, die kommen ja auch irgendwie zu euch. Und ihr seid identifizierbar.
Da gab es so ein Kundenprojekt von dem Museum, die haben
genau.
Für den Darknet-Shop wahlweise schon mal bestellt und dann ausgestellt.
Genau.
Und das ist kein Darknet-Problem, das ist Menschenproblem, weil die Torrents, die sind dafür gedacht, um die Information zu vermitteln, nicht über die Kimos oder illegal zu runterzuladen, weil es so praktisch war und.
Genau, also ich gehe noch mal einen Schritt zurück, bevor ich zu viel über die Onion-Services rede, rede ich ganz kurz über Tor. Das Netzwerk, das ich überhaupt brauche, um da reinzukommen. Tor ist, wie gesagt, ein Anonymisierungsnetzwerk. Also soll dazu dienen, dass zum einen mein Internetanbieter nicht sieht, auf welche Seiten ich gehe, weil er sieht dann nur, ich habe mich ins Tor-Netzwerk verbunden und die Seiten, die ich über das Tor-Netzwerk besuche, sehen nicht, von welcher IP-Adresse kommt derjenige Benutzer, sondern die sehen im Prinzip nur, okay, ist ein Tor-Nutzer. haben aber über denjenigen keine weitere Information. Das ist die Anonymisierung, der Anonymisierungsteil, der ist jetzt eher was, was vorwiegend uns in der westlichen Welt betrifft. Ein mindestens genauso großer Teil der Menschen benutzen Tor als Werkzeug, um Zensur zu umgehen. Also Tor wird von ganz vielen Menschen benutzt in Diktaturen, zum Beispiel China, Iran, viele Syrer benutzen Tor, weil sie zum einen ganz viele Seiten bei sich gesperrt haben, die sie gar nicht besuchen können, und zum anderen natürlich auch der Anonymisierungsteil, weil selbst wenn die Seiten nicht gesperrt sind, neigen dann diese Regierungen dazu, einfach zu gucken, welche Benutzer gehen eigentlich auf welche Seite, und wenn ich dann da auf die falsche Seite gehe, komme ich vielleicht von der Arbeit nicht mehr nach Hause. Und das ist wirklich Tatsache. Ja?
Ich habe zuerst gelesen, ich glaube vor einem Jahr gelesen, dass Tor wurde von dem amerikanischen Militär gegründet und bis jetzt geht auch von amerikanischen militärischen
also,
oder was
ja,
unterstützt finanziert.
Das Tor-Projekt wurde vor knapp 10 Jahren gegründet von 2 US-Amerikanern, wird auch seitdem unter anderem von der DARPA, also von der Militärforschungsabteilung vom US-Verteidigungsministerium finanziert. Das sorgt immer wieder mal für Verschwörungstheorien, so nach dem Motto, die sind nicht vertrauenswürdig, weil die sind ja vom US-Militär finanziert, das ist sicher bloß eine böse Falle, die kriegen uns dadurch erst richtig und sehen und wir sind da gar nicht anonym. Das Tor-Projekt versucht dem Vorwurf dadurch entgegenzuwirken, indem alles, was das Tor-Projekt an Software schreibt, alles der Quellcode offen ist, also jeder kann gucken, was die machen, kann, wenn er die Fähigkeit hat, selber schauen, ob es da irgendeine Hintertür gibt, er kann andere Leute, die sich auskennen, bezahlen, um zu schauen, ob es eine Hintertür gibt. Gleichzeitig gibt es wirklich viele Universitäten und viele Forscher, die an Online-Anonymität forschen, und die forschen ganz oft dann auch an Tor, also gucken, wie Tor arbeitet, ob es da Schwachstellen gibt. Und also Tor ist wirklich gut erforscht, es gibt ziemlich viele Tor-Entwickler und die Leute da sind auch sehr zugänglich, also sind für Fragen offen, versuchen solche Vorurteile durch möglichst viel Transparenz zu zerstreuen. Und unterm Strich sind sie selber auch nicht wirklich glücklich, dass sie dieses Geld brauchen. Aber wie halt so oft solche Projekte, die jetzt selber kein wirtschaftliches Interesse haben, sondern gemeinnützig sind, leiden halt ganz oft unter einem Finanzierungsproblem. Deshalb müssen sie sich halt entscheiden, ob sie nicht mehr weitermachen oder ob sie dieses Geld nehmen. Und ich denke, dann sollen sie es doch lieber nehmen und ordentliche Software machen.
Ja? Zuletzt, also kam auch, ich glaube, ich weiß nicht, das von Snowden auch, das halt ein ISA hat ihr eigenen Tor-Server, wo halt auch Tor-Wiese anbieten.
Okay, da komme ich gleich drauf.
Auch unverschlüsselte Daten.
Okay, da sage ich gleich was dazu. Genau, also noch ein kurzes bisschen zur Funktionsweise. Diese neuen Rechner hier in der Mitte sollen so ein bisschen symbolisch das Tor-Netzwerk darstellen. Also das besteht aus ganz vielen verschiedenen Rechnern, die von Freiwilligen betrieben werden, die ihre Rechner zur Verfügung stellen und darauf dieses Tor-Programm laufen lassen. Die Rechner vernetzen sich dann untereinander. Betrieben werden die Server, wie gesagt, von Freiwilligen, von Vereinen wie uns, von Privatleuten wie mir, von Mozilla, die Firefox machen, von Universitäten, von Firmen, weil ganz viele verschiedene Leute Interesse daran haben, ordentlich online anonym online sich zu bewegen. Ich meine, ein klassisches Beispiel gilt zum Beispiel auch für eine Firma, die hat vielleicht einen Sitz in China, will aber trotzdem das ganze Internet nutzen und nicht nur den Teil, den einem die Chinesen erlauben. Die unterstützen Tor, also da gibt es wirklich viele, viele Interessen. Wie gesagt, viele Server, hier sind mal 9 abgebildet, um es mal ein bisschen einfacher zu machen. Wir sehen dann, die Alice sitzt an ihrem Computer, würde gerne auf die Webseite vom Bob gehen, verbindet sich aber jetzt nicht einfach im klassischen Sinne direkt übers Internet mit Bob, sondern geht diesen Umweg über das Tor-Netzwerk. Das heißt, sie baut eine verschlüsselte, abhörsichere Verbindung zu diesem Rechner, zu dem ersten Rechner auf, der leitet es weiter an den zweiten, der an den dritten und der dritte gibt es zurück ins normale Internet und der nimmt dann zu Bob die Verbindung auf. Der Clou der Sache, weshalb da dann die Sache wirklich funktioniert, ist zum einen, ich habe hier den Vorteil, dass hier irgendwo noch mein Internetanbieter sitzt, der kann aber jetzt in dem Fall nicht zählen, welche Seiten ich besuche, sondern halt nur, dass ich mich ins Tor-Netzwerk verbunden habe. Die Tatsache sieht er, sieht aber nicht, was ich mache. Der erste Rechner hier, der sieht zwar noch, dass sich die Alice verbindet, sieht auch noch, aber sieht nicht, was sie macht, weil die Verschlüsselung...
Normalerweise.
Ja? Normalerweise. Sieht nicht, was sie macht, weil er hat, er kann da nicht reingucken, denn die denn Alice baut dann über diesen Rechner eine verschlüsselte Verbindung hierhin auf. Das heißt, dieser Rechner sieht nur, okay, die Alice hat sich verbunden, kann aber nicht reingucken, weil die Verschlüsselung nach hier weitergeht. Hier, dieser Rechner sieht nur, da kommt irgendwoher eine Verbindung, weiß aber nicht, wo von wem, und sagt, okay, ich gebe die Daten irgendwie an einen anderen weiter, weiß aber nicht, was der macht. Also der hat gar keine Info. Dann baut die Alice im dritten Schritt auch noch eine verschlüsselte Verbindung dahin auf. Der Server sieht dann zwar, dass irgendjemand irgendeine Seite besucht.
Nicht die Alice baut die Verbindung auf.
Sondern?
Die kapseln sich
in der Node dazwischen.
Ja. No.
Die kapseln sich?
Nein.
Doch, die verschallen sich.
Das sind drei verschlüsselte Verbindungen. Sonst könnte ja jeder einzelne Server in den Datenverkehr reingucken. Ja,
die Alice spricht nicht mit dem Rechner da unten direkt.
Doch. Das über den?
Nein, das ist der Alice, die rückt den ersten.
Genau.
Nur den zweiten, der zweite rückt den
aber Norden. Über den eine verschlüsselte Verbindung nach da und dann nach da.
Ja, also aber die Verbindung geht jeweils nur von da nach da, aber sie übertragen etwas verkapseltes.
Genau.
Es gibt keinen IP-Traffic lesbaren von Alice nach plus da unten rechts.
Beobachtbaren.
Genau. Also wenn der hier reingucken könnte, was die Alice macht, dann wären wir ja hier schon am Totalschaden.
Ja.
Wir haben also eine Verbindung dahin, aber über den eine weitere verschlüsselte Verbindung nach da und dann nochmal nach hier.
Okay.
Wichtiger Punkt ist, der sieht nicht was, sondern nur wer. Der weiß gar nichts und der weiß nicht wer, aber was. Das heißt, wenn derjenige, der den Rechner betreibt, ein böser Mensch wäre, könnte der in den Datenverkehr reingucken, weiß aber nicht, wer es ist.
Und eventuell manipulieren.
Und theoretisch manipulieren.
Genau, darum sollte man auch über Tor noch weiter die WS
bringen. Genau, deswegen ist halt wirklich zum einen wichtig, dass es nicht nur 9 Rechner sind, sondern in der Praxis mehrere tausend. Das heißt, die Chance, dass ich über irgendeinen Rechner gehe, die ein böser Mensch betreibt, ist dadurch gering, dass es halt ganz, ganz viele Freiwillige gibt und die schwarzen Schafe dann dadurch nicht wirklich ins Gewicht fallen. Wichtiger Punkt ist, so ist technisch sichergestellt, dass diese Zuordnung nicht passieren kann, es sei denn, der gleiche Betreiber hat viele Rechner aufgestellt und gleicht dann den Verkehr ab. Aber das sind alles theoretische Beispiele, die halt dadurch in der Praxis extrem selten passieren, dass es halt so viele verschiedene Freiwillige gibt, die so viele verschiedene Rechner bereitstellen und dadurch halt jemand, der das Ding angreifen will, selber extrem viele Rechner ins Netzwerk bringen müsste. Könnte man sagen, okay...
Funktioniert, müsste man schon ungefähr irgendwie...
Genau, jetzt könnte man sagen...
Eine Schwelle, so 30-40% der Rechner
stellen. Genau. Jetzt könnte man sagen, okay, die NSA, die könnte ja genau das machen. Sie könnte ja jedes Jahr ein paar tausend neue Rechner hinzufügen, solange bis sie die Sache irgendwann übernommen haben. Auf der anderen Seite ist dieser Rechner, also der letzte in der Kette, der einem als Betreiber die größten Probleme macht. Weil letztlich, wenn irgendein Benutzer hier irgendeinen Schabernack treibt, dann fällt es technisch gesehen auf den zurück und juristisch auch. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise jemand eine Urheberrechtsverletzung über das Tor-Netzwerk begeht, dann wird die IP-Adresse, die dieser Server sieht, also die Internetadresse, ist die vom letzten Rechner. Und er würde sich dann an den hier wenden.
Und wir haben hier gesagt, das ist das Netzwerk von dem Onion und nicht nach außen, nach
innen. Das ist nur die Tor-Funktion.
Ah, okay.
Deswegen gibt es leider nicht allzu viele Leute, die diese letzten Server betreiben. Mhm.
Das sind, also, das sind die, die gefährlich sind.
Genau, das sind die, die einem Probleme machen. Die Nummer 1 und die Nummer 2 sind völlig stressfrei. Ja. Die Nummer 3 können einem Probleme bringen. Ich betreibe seit, weiß nicht, 2-3 Jahren auch den letzten. Habe exakt damit vielleicht einmal im Vierteljahr ein Problem und der Aufwand ist für mich eine Mail schreiben und sagen, ja, übrigens, das war ein Tor-Not, ich kann dir nicht helfen. Funktioniert super. Das Ding steht auch nicht bei mir zu Hause, das ist aber wiederum ein bisschen zu heikel, das ist man halt in einem Rechenzentrum.
Aber in Deutschland.
Welche Rechenzentren erlauben das?
Gibt es relativ viele.
Inzwischen.
Ja. Weil auch Tor wird immer bekannter. Das heißt, also am Anfang von Tor war Tor keinem ein Begriff und wenn jemand gesagt hat, ja, ich kann da nichts dafür, mein Rechner ist im Tor-Netzwerk, ich stelle da einen Dienst bereit, dann hat das keiner gekannt und ist halt mit Anwälten oder Polizei gegen die Leute vorgegangen. Mittlerweile kennt jeder Staatsanwalt oder Polizist, der in dem Bereich ermittelt, eigentlich Tor und wenn er merkt, okay, es geht hier um ein Tor-Not, dann lässt das gleich bleiben, weil er weiß, derjenige kann ihm sowieso nicht helfen.
Welcher Vorteil ist für Provider oder für diejenigen, die betreiben das, für dich zum Beispiel?
Welchen Vorteil es gibt?
Ich meine, für dich das ist es sowieso eine Sache, den...
Also mich kostet das nur Geld und Zeit.
Du kriegst dafür Spaß. Okay. Ja. Weil das funktioniert.
Genau.
Was kriegt dafür Provider?
Wie Geld. Ist der
von dir?
Ja. Der macht es nicht kostenlos.
Ja, toll.
Also es gibt auch...
Und, die haben auch... Manchmal Verdacht, dass es Polizei kommt zu denen.
Nö.
Die Polizei kommt nicht zu denen. Die Polizei ruft an oder schickt eine Mail oder einen Fax.
Genau, die Polizei fragt höchstens, wem von deinen Kunden gehört eigentlich diese Internetadresse? Dann sagen die ja dem Stefan Leipfert. Hier ist übrigens die seine E-Mail-Adresse.
Abuse@.
Genau.
Ja, da gibt es eine spezielle Abuse-Adresse. Ja, genau. Und dann wissen die schon, wer alles da.
Genau, außerdem. Kann ich im Internet, also es gibt im Internet immer zwei Möglichkeiten, also ich kann ja eine Internetadresse abfragen, welche IP-Adresse gehört dazu. Und ich kann die gleiche Geschichte aber auch rückwärts machen. Also ich kann sagen, hey Internet, ich habe ja die IP-Adresse, wem gehört denn die eigentlich? Und ich habe es halt in dem Fall, oder alle diese, die diesen letzten Knoten betreiben, diesen Exit-Ausgangsknoten, sie sollten es auch so machen, dass sie in den Einträgen zu ihrer IP-Adresse auch dick und fett hinschreiben, hey, Achtung, ich bin ein Tor-Exit-Node. Und ich mache auch über diese IP-Adresse nichts anderes.
Nur als Tor-Treiber.
Genau. Deswegen auch nichts von zu Hause machen, weil wenn nämlich wirklich was Dummes passiert, dann hast du dadurch eine Hausdurchsuchung an der Backe. Und das ist vielleicht dann nicht ganz so geil.
Ist es in diesem Fall nicht so?
Nee, weil es halt beim Provider im Rechenzentrum steht. Die sehen gleich, okay, ist ein Rechenzentrum, gehen zum Anbieter hin. Normalerweise hören sie schon auf, wenn sie die IP-Adresse nachschlagen, weil dann sehen sie schon, okay, Tor, da steht dann dran, Achtung, Tor-Exit-Node. Dann wissen sie, okay, da kann ich jetzt zwar hingehen und Zeit verplempern, aber derjenige kann mir nicht helfen, weil ich nicht helfen kann, ich habe keine Daten.
Das ist der Reverse-Programm.
Genau.
Reverse-Programm steht dann schon drin, torexitnode.lib.de oder so.
Ja, Tor-Exit steht.
Torexit 1, Torexit 2 oder.
Genau.
Ja. Wenn der jetzt illegal in Film runtergeladen wurde, könnte dann nicht der Rechteinhaber sagen, ja, dann zahlt er von jetzt der Knoten.
Ja, aber diese Störerhaftung gilt halt bei mir zu Hause, aber im Rechenzentrum nicht. Also da gibt's. Passiert nicht.
Er ist Betreiber in dem Fall.
Genau.
Ja, und als Betreiber hat aber keine Daten speichert.
Das ist auch im Prinzip analog zu der ganzen Geschichte von Freifunk.
Ändert sich da was mit der Vorratsdatenspeicherung?
Nee. Also Tor hilft bei Vorratsdatenspeicherung in dem Sinn, dass du dich. Das ja, hilft dir gegen Vorratsdatenspeicherung. Insofern, als dass natürlich dein Provider jetzt angeht. Verpflichtet ist zu speichern, wie deine IP-Adresse war, ja, die letzten 10 Wochen.
Ja, das ändert sich, aber tatsächlich.
Das heißt, ich gehe hier ohne Anonymisierungsdienst auf irgendeine Seite, ja, mache da irgendwas.
Ich meinte hauptsächlich als Tor-Exit-Node.
Nee.
Müsste man da nicht die IP-Adresse von dem Mittel-Node speichern?
Nö.
Ja, kann ich ja speichern, aber. Und dann. Nee, also muss ich nicht.
Nee. Und das System funktioniert auch so. So ist gedacht, dass anonymisiert wird und nichts gespeichert wird.
Also ich habe, das ist ja der Trick bei der Sache. Wenn die Polizei oder wer auch immer zu mir kommt und mir die Pistole an den Kopf hinhält und sagt, sag mir, wer es war, kann ich nicht. Und so muss ein System eigentlich im Optimalfall aufgebaut sein.
Aber wenn die tatsächlich brauchen, wenn die sehen schon, dass über deine Exit-Note laufen, irgendwelche Daten, die stellen tatsächlich Pistole und wahrscheinlich zwingen dich anscheinend die Mechanismus, die Daten aufnehmen.
Ja, das können schon.
Das können sie, aber genauso gut könnten sie ja jetzt hingehen und einfach auf dem Weg von hier nach da alle Daten abgreifen, was sie ja tun.
Das sind aber sehr böse Sachen.
Ja, aber
sind vor allem auch unnötig,
weil weil ich habe hier keine Info, die nicht von hier auch ins freie Internet rausgeht. Ich kann nicht, da gibt es keine Infos, die irgendjemandem helfen. Ja,
zusätzliche Info, die du hast, ist, wo direkt der mittlere Not ist.
Genau. Aber da müsste ich ja hingehen und 7000 Leute die Pistole an den Kopf halten. Und von den 7000 sagt mindestens einer auf Twitter Bescheid. Von denen sagt mindestens irgendeiner öffentlich, hallo, ich habe gerade eine Pistole im Kopf. Also funktioniert nicht. Und dieses Argument, dass ja, da steckt ja eh die NSA dahinter, lässt sich eigentlich so schon relativ leicht entkräften, weil die Snowden-Dokumente halt zeigen, wie hartnäckig, wie große Probleme die NSA halt auch mit Tor hat. Also die Dokumente zeigen, dass es zwar immer wieder mal Schwachstellen gibt, und sie auch da viel an Schwachstellen arbeiten, auch immer gucken, ob es welche gibt, aber sie immer wieder auch mal Glück haben und schaffen es, einen Nutzer zu de-anonymisieren, aber die ganz, ganz große Masse schaffen sie eben nicht. Sie haben immer wieder mal einen Glückstreffer, aber es gibt einfach für die keine Möglichkeit zu sagen, ich will jetzt gezielt wissen, was der Tornutzer XY macht. Sie können mal einen Glückstreffer haben, aber dann haben sie vielleicht das Glück, dass sie sehen, wie ich auf Spiegel Online surfe.
Der Punkt ist, so je mehr Knoten es gibt, die nicht von der NSA kontrolliert werden, oder die sie nicht irgendwie, desto schwieriger oder mehr unmöglich wird es für.
Genau, also die NSA könnte natürlich jetzt auch ein Relay betreiben. Also so einen Rechner zur Verfügung stellen, tun sie mit Sicherheit auch.
Und die müssen Traffic durch diesen.
Aber sie sehen halt nur so einen ganz kleinen Ausschnitt aus dem gesamten Netzwerk, dass sie dann nicht eine Information, die sie suchen, gezielt irgendwie rausziehen können.
Aber man kann ja Fehler machen, zum Beispiel indem man nicht HTTPS aus Versehen.
Jo, das ist jetzt an sich noch kein Fehler. Dann würde halt, wenn ich jetzt auf Spiegel Online was lese, würde halt an dem letzten Knotenpunkt der Exit-Note-Betreiber das sehen können, wenn er wollte, oder jemand, der den Exit-Note überwacht von außen, der auf der Leitung mithört, würde sehen, dass irgendein Tornutzer auf Spiegel Online geht. Sorry. Ich
sage es mir eine Stunde.
Dankeschön. Super, also 7000 Relays.
Was für eine Stunde ist man? Das heißt, wenn es da ist. Also. Dann jeder Stück, dann machen wir weiter.
140 Gigabit pro Sekunde Bandbreite, also kein kleines Netzwerk. Es gibt natürlich ist über Tor zu surfen langsamer als nicht über Tor zu surfen, weil wie gesagt, Tor muss über 3 Rechner drüber. Das heißt, die ganze Geschichte dauert ein bisschen länger und natürlich haben nicht alle Server auf dem Weg die gleiche Bandbreite wie vielleicht mein Internetanschluss, also wird es auch langsamer.
Sind es immer 3?
Ja, also es sind mindestens 3. Man kann sich das selber auch noch konfigurieren und mehr nehmen, aber es kann vielleicht ein bisschen was bringen, weil es halt irgendwie die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwie durch einen Zufall de-anonymisiert wird, sinkt halt ein bisschen. Auf der anderen Seite muss man immer abwägen zwischen Geschwindigkeit und Nutzbarkeit. Also zwischen Nutzbarkeit und Sicherheit, und deswegen ist die Wahl auf 3 gefallen und die sieht auch ganz gut aus in der Praxis.
Kommt darauf an, welche Sachen du anschauen willst, oder beziehungsweise nach welchen Daten du zum Beispiel unsere NSK-Konferenz ist auch nicht so ganz ohne.
Genau, also solche Echtzeitdienste wie YouTube, Skype oder so sind halt aufgrund von der Bandbreite ein bisschen schwieriger, aber Surfen funktioniert gut, Downloads funktionieren auch, brauchen halt einen Tick länger. Aber auch hier, wie überall im Leben, von nichts kommt halt nichts.
Das ist ja der Grund, warum man das nicht daheim betreiben sollte, weil man nicht so große Bandbreite hat.
Nee, hauptsächlich, dass
Wenn du das Ding zu Hause betreibst, kann es dir passieren, dass dir jemand die Tür reintritt. Das ist der Hauptgrund.
Aber auch wenn ein Node dazwischen half, macht man nicht unbedingt einen Exit Node. Dann bist du ja die Engstelle und alles, was bei dir durchfließt, dann macht es einen langsamer für den Nutzer.
Jo.
Letztlich, oder?
Ja.
Das ist auch nichts, deshalb.
Nee, insgesamt erhöht es die Gesamtkapazität.
Okay, lassen wir uns nicht in technischen Details versinken. Also 140 Gigabyte pro Sekunde, Gigabit pro Sekunde Bandbreite, also wirklich viel und auch nicht irgendwie eine kleine Gruppe von Nutzern, sondern im Durchschnitt über 2 Millionen Leute am Tag. Also kein glimperles BIM-Freak-Sache, sondern was wirklich viele Leute jeden Tag benutzen und brauchen, um zum einen überhaupt freies Internet zu bekommen. Oder dann, wenn sie es dann haben, anonym zu surfen.
An dieser Stelle wäre noch ein Grafik dabei hilfreich, durch ganz Tor-Schnitt durch ganz Internet.
Jo, natürlich ist Tor nur ein kleiner Teil des Internet-Traffics überhaupt. Ich meine, der größte Teil ist sowieso YouTube, Netflix und weiß ich nicht was. Also Videodienste, unterm Strich, jo. Also, dann zum Kernpunkt der Geschichte. Was sind jetzt diese Onion Services? Onion Services sind halt eine Webseite oder jede Art von Dienst. Kann ein Mail-Server sein, kann eine Webseite sein, kann ein Chat-Server sein, kann ein Dateiserver sein, was auch immer. Funktioniert im Prinzip alles. Ich will nicht zu technisch werden, aber im Prinzip funktioniert jeder normale Dienst, den ihr so kennt, aus dem normalen Internet, auch bei diesen Onion Services. Onion Services, oder früher hießen die halt Tor Location, Hidden Services, weil der Vorteil von den Dingern ist, dass der Betreiber anonym, selber auch anonym ist. Das heißt, ich mache nicht irgendwie eine Webseite, stell meine Meinung oder was auch immer ins Internet und kann dafür nachher, wenn es dumm läuft, ein Problem kriegen, weil ich natürlich zurückverfolgbar bin, wem gehört die IP-Adresse, also habe ich ein Rechenzentrum und habe ich über die IP-Adresse einen Kunden und kann ein Problem kriegen. Das heißt, wenn ein Dissident in China seinen Blog darüber, wie sein alltägliches Leben ist, möchte er das vielleicht nicht irgendwo machen, wo er nachher von der Regierung ein Problem kriegt, genauso jemand aus dem Iran, genauso vielleicht jemand hier, der vertrauliche Daten, zum Beispiel irgendwelche Leaks oder so ins Internet stellt, der möchte vielleicht das auch anonym machen und nicht einfach so. Daher diese Möglichkeit. Weiterer Punkt, nicht zensierbar. Also wir sehen ja immer öfters auch mal in Deutschland diese Websperren-Diskussion. Das heißt, ich kann mein Pro... Macht nichts, ich habe auch Hunger.
Pizza da.
Sehr viel Pizza. Sehr viel Pizza.
Pizza-Break.
Wollt ihr eigentlich nachher weitermachen?
Ja!
Wir sollten nachher weitermachen, aber bitte mit etwas weniger Zwischenruf.
Gut, weiter geht's. Also, wir waren bei Was sind Onion Services? Ich habe schon gesagt, Dienste innerhalb des Tornetzwerks. Also ich gehe nicht durchs Tornetzwerk durch, wieder raus ins Internet, sondern ich bleibe gleich drin. Hat auch den Vorteil, dass natürlich jemand, der das normale Internet irgendwie überwacht, nicht sieht, welche Seiten aufgerufen werden. Und ich bin in der Regel auch, habe ich eine schnellere Verbindung, weil diese Exit-Nodes, diese letzten Rechner sind immer so ein bisschen der Flaschenhals, weil es von denen, aufgrund von den rechtlichen Schwierigkeiten, ein bisschen zu wenig gibt. Standort unbekannt, also ich habe als jemand, der so einen Service...
Bis morgen.
Bis morgen. Oder bis dann... Die Möglichkeit, meine Grundrechte, nämlich Free Speech, also sich frei äußern zu können, wirklich auszuleben, ohne dass ich Angst haben muss, dass ich dafür belangt werden kann. Nicht zensierbar, kennt man so ein bisschen aus der Netzsperrendebatte auch in Deutschland. Also es gibt halt Seiten, die will der Staat, in dem ich wohne, nicht, dass ich sie anschaue, will der Netzbetreiber, den ich benutze, dass ich sie anschaue, was auch immer. Das funktioniert bei diesen Onion Services nicht, weil innerhalb von dem Tor-Netzwerk kann halt niemand verhindern, dass jemand die Seiten aufruft. Wenn jetzt irgendeiner von den Serverbetreibern innerhalb von dem Tor-Netzwerk dafür sorgt, dass der Zugriff nicht möglich ist, dann geht es halt einen anderen Weg. Also ich kann jetzt in der Praxis nicht verhindern, dass jemand Seiten aufruft. Dann sind alle diese Verbindungen zu diesen Onion Services Ende zu Ende verschlüsselt. Also das, was man im normalen Internet hier mit HTTPS kennt, ist bei diesem Onion Service standardmäßig immer und es geht auch nicht ohne. Also die Verbindungen sind immer Ende zu Ende verschlüsselt. Das heißt, jemand zwischen mir und dem Server kann nicht mitlesen, was verschickt wird. Und anhand von der Adresse von dem Service kann man sich auch sicher sein, dass man mit dem richtigen Service redet. Also man kennt das aus dem normalen Internet, das kommt einigermaßen regelmäßig vor, dass halt ich eine Internetadresse eingebe und irgendjemand auf dem Weg leitet mich ganz woanders hin und ich kann das selber vielleicht gar nicht feststellen. Das Problem habe ich da auch behoben, weil durch Kryptographie wird halt sichergestellt, dass die Adresse, die ich eingebe, wirklich passt zu dem Server, den ich erreiche. Also die Verknüpfung ist kryptografisch sichergestellt, wird immer automatisch überprüft, das heißt, ich erreiche immer den Server, dessen Adresse ich eingegeben habe. Ich kann nicht irgendwie umgeleitet werden und bin dann auf der falschen Seite oder bekomme eine gleiche Seite mit irgendwelchem Schadcode präsentiert. Man sieht, das ist die Folie 6 von 8 oder so. Ich will es jetzt echt nicht hardcore technisch durchexorzieren. Ich will nur noch das, was ich gesagt habe, nochmal kurz nochmal sagen. Wirklich, wie gesagt, der Service ist innerhalb von Tor. Nichts geht über das normale Internet. Alles sind grüne Leitungen, verschlüsselt. Es geht über verschiedene Routen. Deshalb kann ich es nicht irgendwie blockieren. Die Tatsache, dass es über immer wieder wechselnde verschiedene Routen gibt, kann ich es halt auch, wie gesagt, nicht zensieren und ich kann nicht irgendwie dafür sorgen, dass ich irgendwie alle Leute, die auf irgendeinen gewissen Server zugreifen, immer abhören kann, indem ich irgendwie gezielt irgendeinen Rechner irgendwo hinstelle, der es abhört, weil die Routen immer wechseln und dadurch das ein reiner Glückstreffer wäre, was ich halt durch diese vielen verschiedenen Rechner im Netzwerk verhindern kann. Wer sich mehr dafür interessiert, da gibt es wirklich schöne Dokumentation beim Tor-Projekt. Dann der Punkt, warum diese Onion Services oder Tor Hidden Services ganz oft in den Medien sind wie bei so vielen Projekten halt immer die Negativbeispiele der Nutzung. Das heißt, es ist halt keine Pressemeldung, wenn Aktivist in China anonym blockt. Da gibt es dann halt keinen Online-Artikel in irgendeiner Zeitung. Aber wenn angeblich wieder irgendwo irgendwelche Leute was Böses gemacht haben, dann steht immer dran, ja, war ein Tor-Benutzer, war ein Tor-Service. So entsteht halt in der Öffentlichkeit so ein bisschen der Eindruck, dass wer sowas benutzt, der benutzt es grundsätzlich für illegale Sachen, weil es wird ja nie für was anderes benutzt. Das sind immer so ein bisschen die gleichen Gruppen, man kennt sie ja, die bösen Terroristen, Kinderschänder, Drogenhändler, Waffenhändler, Raubmordkopierer. Nur solche Leute benutzen sowas und es gibt ja für die anderen Leute gar keinen Grund, sowas überhaupt zu benutzen. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen rübergebracht, dass es da wirklich viele, viele Gründe gibt, nämlich wirklich seine eigenen Rechte zu wahren. Und es gibt halt auch da irgendwie, finde ich die Argumentation immer ein bisschen komisch. Das handelt sich hier um ein technisches Hilfsmittel, das benutzen alle Arten von Leuten. Genauso wie Verbrecher Autos fahren, Hosen anziehen oder Brot essen, würde jetzt ja nie jemand Daimler vorwerfen, dass jemand ein Kind entführt hat und dabei einen Daimler gefahren hat. Das Argument habe ich noch nie gehört, bei solchen Sachen hört man sowas irgendwie oft. Und der wichtige Punkt ist immer, jemand, der ein Verbrechen begehen will, der findet in der Regel auch seinen Weg, wie er das macht. Der einfachere Weg, als irgendwas über Tor zusammenzubasteln, ist, ich gehe über eine Sicherheitslücke auf einen anderen Rechner von irgendeinem anderen Menschen und lasse meine Daten darüber laufen, dann bin ich nicht der Depp und derjenige, dessen Rechner ich übernommen habe, der kriegt halt das Problem. Deswegen die wichtige Regel, warum man hinter solchen Diensten auch stehen muss. Klar gibt es Leute, die so einen Dienst missbrauchen, aber auf der anderen Seite, wenn ich anonym surfen will, habe ich keine andere Möglichkeit, als zum Beispiel Tor zu benutzen. Das heißt, man würde, wenn man sagt, okay, wir versuchen irgendwie Tor zu verbieten, wie auch immer, sei entweder wäre die Nutzung strafbar oder ich versuche es irgendwie technisch zu unterbinden, habe ich halt möglicherweise, unbewiesenerweise die Leute, die Anzahl der irgendwelchen Leute, die es illegal nutzen, vielleicht glaube ich dann damit, das zu verhindern, aber der Kollateralschaden betrifft eigentlich die ganz große Mehrheit der Leute, die dann das nicht mehr nutzen können und die auch keine andere Möglichkeit haben, weil wenn ich jetzt anonym surfen wollte und könnte nicht Tor benutzen, wüsste ich keine. Es gibt VPNs, die sind in der Regel ganz hilfreich für irgendwelche Urheberrechtsverletzungsgeschichten, aber bei VPNs habe ich halt das Problem, dass alles über einen zentralen Rechner geht, nämlich den VPN-Anbieter. Und der hat dann die Infos, um mich auszuliefern, und sowas passiert auch. Weil der VPN-Anbieter sieht, von wem kommt die Verbindung und was macht er. Also gehe ich als Behörde nur hin und sage, hey, wer war's? Schon ist Feierabend. Bei Tor kann das halt niemand, technisch nicht.
Dieses Ratsam VPN-Server auf bei den Tor-Exit-Nodes laufen zu lassen?
Nö, bringt nichts.
Haben Ihnen heute im Workshop gehört, dass Sie das machen?
Ja, können Sie ja machen. Bringt aber nichts. Also wichtig, Verbrecher haben Alternativen. Normale Leute halt eben nicht. Und Tor ist für normale Leute, wird überwiegend von normalen Leuten benutzt. Wir haben gesehen, 2 Millionen Nutzer am Tag. Man kann sich das auch... Von Tor gibt es halt nicht viele Statistiken, weil Anonymisierungsnetzwerk mit guter Statistik ist halt kein Anonymisierungsnetzwerk mehr. Aber es gibt halt so grob Aufteilungen nach Nutzer aus Staaten und so. Und man sieht halt, dass da halt nicht nur irgendwie in Deutschland und in Amerika irgendwelche Verbrecher sitzen, die irgendwas machen, sondern ganz, ganz viele Leute in unterdrückten Staaten. Und gleichzeitig sieht man halt auch in Deutschland und in der westlichen Welt im Prinzip die Menschen, die Tor nutzen, Leute wie ich, die es halt nicht benutzen, um Verbrechen zu begehen, sondern halt einfach, um ihre Grundrechte auszuüben.
Jo. Ja, weil wenn man Vorträge hält bei NSK, kann man schon bedenken. Es macht Sinn bei den aktiven Bürgern, weil diejenigen, die einfach surfen im Internet, die okay. haben kein Interesse.
Was willst du mir damit sagen? Nichts.
Du konntest ausfallen.
Okay,
oder diejenigen, die interessiert.
Kleiner. Danke, ja.
Das war anschließend in der Diskussion. Das Mikrofon aus, es geht ja nicht.
Genau. Wer es selber ausprobieren will, ist wirklich alles kein Hexenwerk. Funktioniert auf normalen Desktop-Rechnern, Laptops, was auch immer. Funktioniert auf Android, funktioniert auf dem iPhone. Tor-Browser auf dem Desktop über torprojekt.org. Also hier sind alles Links. Wer diese Seite aufruft, könnte hier klicken oder drücken. Den Tor-Browser für den Desktop runterladen, einfach nur starten, ist im Prinzip ein bisschen ein veränderter Firefox und funktioniert dann vom Surfen her ganz einfach. Auf Android ist es aufgeteilt in 2 Apps, einmal die eine heißt AllBot, die ist im Prinzip sorgt dafür, macht diese Verbindung zum Tor-Netzwerk, und der AllFox ist der Browser, der dann über diesen AllBot einen surfen lässt. Gerade auf Android gibt es eine recht große Anzahl von Apps, die auch von Haus aus mit diesem Orbot zusammenarbeiten, also DuckDuckGo, die Suchmaschinen-App, hat ein Knöpfchen drin mit benutzt doch Tor. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Funktioniert echt gut, funktioniert alltagstauglich gut, sodass ich es eigentlich immer benutze, habe es immer laufen. Ich komme mit meinem Akku trotzdem über den Tag, kann da stressfrei anonym surfen, muss nicht irgendwelche Bedenken haben, dass irgendjemand irgendwas mitliest. Zumindest mein Anbieter nicht. Gleichzeitig macht es auch so ein bisschen aus Prinzip, weil es halt viele Menschen auf der Welt gibt, die Tor brauchen, um sich wirklich informieren zu können. Und so ein Netzwerk lebt halt auch von einer großen Anzahl von Nutzern. Also Tor freut sich, ähnlich wie Freifunk, auch über Nutzer und sagt nicht, ja, nee, bleibt alle weg. Bitte bloß die Leute Tor benutzen, die es ganz dringend brauchen. Weil das wäre natürlich auch ein Problem. Dann wüsste ich ja, dass alle Tor-Nutzer irgendwas... entweder irgendeine Zensur umgehen oder irgendwas Komisches treiben, sondern der wichtige Punkt ist, normale Leute benutzen Tor, um normale Sachen zu machen, und zwar die ganz deutliche Mehrheit. wie mit jedem Dienst auch. Überall gibt es schwarze Schafe, so auch da. Auf dem iPhone gibt es den Onion Browser, auf dem iPhone kostet der, glaube ich, auch, weiß ich nicht, 90 Cent oder so. Funktioniert technisch bedingt nicht ganz so easy wie auf Android oder auf dem Desktop, weil da das Betriebssystem halt ein bisschen einen Strich durch die Rechnung macht, funktioniert aber auch. Tor Browser und die ganzen Google-Geschichten sind natürlich alle kostenlos. Gut, Beispiele. Ich habe noch kein einziges Mal gezeigt, wie überhaupt so eine Adresse von so einem Onion Service aussieht. Kann das jeder lesen? Also sieht ziemlich kryptisch aus, Zahlenfolge, bla 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 bla, Punkt Onion. Diese .onion-Adresse ist im Prinzip halt wie .de.com irgendwas, funktioniert, kann aber halt nur aufgerufen werden über diesen Tor-Browser. Und das hier ist dann im wahren Leben so ein Onion-Service, das heißt, ich bin jetzt innerhalb vom Tor-Netzwerk, bin ich auf der DuckDuckGo-Seite, weil DuckDuckGo hat halt so einen Onion-Service für seinen Dienst zur Verfügung gestellt. Suchmaschine, genau. Der Nachteil bei der Adresse sieht man relativ schnell. Ich kann mir halt nicht irgendeine Adresse raussuchen, die sich einfach zu merken ist. Der Vorteil, wie ich vorhin gesagt habe, dadurch, dass ich das halt nicht frei wählen kann, sondern dass da so ein bisschen Kryptografie mit drin mit dem Spiel ist, stellt wiederum auf der anderen Seite sicher, dass ich wirklich mit einem richtigen Rechner verbunden bin. Wenn ich jetzt nur duckduckgo.com in meinem normalen Browser aufrufe, könnte es sein, dass jemand, der da in der Leitung was rumschraubt, mich woanders hin ablenkt. Das wäre halt hier nicht möglich. Gut, vermutlich der berühmteste Betreiber von so einem Onion-Service ist Facebook. Da denkt man sich dann wieder auf den ersten Blick, huiuiui, wir haben es denn geschafft, jetzt doch so eine schicke Adresse hinzukriegen. Als die da angefangen haben, so einen Onion-Service zu starten, sind da auch viele in der Tor-Community ziemlich erschrocken und haben gedacht, oh mein Gott, wir haben irgendein technisches Problem, wir haben was nicht beachtet, wie konnten die so eine gute Adresse finden. Facebook hat sich dann dazu geäußert, wie sie das hinbekommen haben. Also wenn man so einen Onion-Service einrichtet auf seinem Rechner, kriegt man im Prinzip über eine Zufallsberechnung halt diese Adresse zugeteilt und Facebook hat halt ziemlich viel Rechenleistung. Die haben halt ganz, ganz oft probiert, bis die irgendwann am Anfang schon mal Facebook hatten und haben es dann noch eine Weile laufen lassen und hatten dann echt einen geilen Glückstreffer und haben Facebook Core World Wide Web i.onion bekommen. Also mehr oder weniger ein Lottogewinn. Sieht cool aus, kann man sich in dem Fall sogar einigermaßen gut merken. Aber man sieht, nicht nur Verbrecher benutzen Tor und Onion Services, sondern große Firmen wie Facebook. Facebook macht es unter anderem dadurch, also es ändert am Geschäftsmodell von Facebook trotz allem nichts. Auch diesen Service, auch wenn man sich über die Seite anmeldet, darf man nach AGB, muss man seinen richtigen Namen verwenden. Im Gegenteil, man muss sogar noch mehr machen, man muss E-Mail-Adresse und eine Handynummer angeben, schicken einem dann eine SMS. Also man kann trotz allem Facebook selber nicht anonym benutzen, also auf der Plattform selber, aber ich kann halt direkt innerhalb vom Tor-Netzwerk auf Facebook zugreifen. Die Leute, die in einem Staat sitzen, wo zum Beispiel am Facebook unterbunden wird oder wo Facebook-Verbindungen überwacht werden. Teilweise so ziemlich heimtückisch, dass die Benutzer das gar nicht merken und sich dann beispielsweise in einer Aktivistengruppe auf Facebook austauschen, bekommen dann nicht mit, dass der Geheimdienst oder die Polizei in ihrem Staat alles mitlesen kann, ihre ganzen Freunde und so kennt. Und so hat Facebook halt eine Möglichkeit geschaffen, da innerhalb vom Tor-Netzwerk auf Facebook zuzugreifen und gleichzeitig hat Facebook dann auch mal immerhin eine grobe Ahnung, wie viele von ihren Benutzern überhaupt über Tor reinkommen.
Könnte man solche Facebook-Benutzer...
Okay, Sekunde, er war zuerst.
Ja, ich bin ein bisschen spät gekommen, weil ich die Frage schon beantwortet. Was ist der Vorteil, wenn ich über den Onion-Service nutze, also das Tor-Netzwerk direkt auf Facebook zu gehen? Ist es, weil man dann den Gateway vermeidet?
Genau, ich gehe nicht durchs normale Internet, sondern ich bleibe innerhalb vom Netzwerk und ja, genau. Also ich entlaste auch, den hinteren Teil. Ja, bei einer Seite, die sowohl erreichbar ist als normale Internetseite, also facebook.com, die dann auch noch einen Onion-Service hat, die hat dann für mich in einem Land, wo ich halt keine Zensur oder so habe, jetzt nicht so den riesen Vorteil, weil halt Facebook nicht anonym Informationen zur Verfügung stellt. Jeder weiß, wer Facebook ist, wo Facebook sitzt, den man direktlich erreichen könnte. Wenn ich jetzt halt jemand bin, der Informationen zur Verfügung stellen will und anonym bleiben will, dann mache ich halt nur den Onion-Service. Dann kennt gar keiner meinen richtigen Standort.
Also wenn ich jetzt nicht hinterher aus Facebook machen will, würde es ja auch ganz normal über das
Tor. Würde auch ganz normal über das Tor-Netzwerk gehen, ja. Für die Betreiber von solchen Seiten ist natürlich auch interessant zu sehen, wie viele Tor-Nutzer habe ich eigentlich überhaupt? Ist das überhaupt für mich interessant? Kommen da viele Leute über Tor rein oder eher weniger? Und also bei Facebook ist es doch eine erhebliche Anzahl.
Also die IP-Adressen der Tor-Ausgangsserver sind ja nicht relativ bekannt.
Doch, die sind alle öffentlich. Ja, aber dann
könnte Facebook dann auch bei den paar
hundert, ja, die es da gibt. Könnte. Genau. Also wer sich dafür mehr interessiert, auch Facebook hat einen länglichen Blogpost geschrieben, warum sie das machen, warum sie auch finden, dass andere Firmen sowas machen sollten. Es kommt immer öfters, immer mehr Website-Betreiber bieten ihre Seite auch als Onion-Seite an. Das ist auch ein Stück weit sicher ein politisches Bekenntnis zu sagen, wir finden das gut, es muss raus aus der Schmuddelecke und es gibt wirklich Beispiele, wo das Sinn macht. DuckDuckGo habe ich gerade schon gezeigt.
Ich wollte eine Frage zu Facebook noch stellen.
Ja.
Also, Onion ist ja ein Anonymisierungstool. Macht es da Sinn, sozusagen sich selbst zu de-anonymisieren bei solchen Geschichten? Oder kann ein Anwender, der Facebook auf diese Art und Weise nützt, de-anonymisiert werden?
Ja, sofort. Ja. Der geht doch auf seine Seite.
Kommt drauf an, also Facebook selber kann sowohl über den Onion-Service, als auch wenn ich nur über Tor auf facebook.com an sich anhand technisch jetzt erstmal nicht sehen, wer ich bin. Aber ich melde mich ja an und dann muss ich im Prinzip schon meinen richtigen Namen angeben, ich muss eine E-Mail-Adresse angeben und ich muss eine Handynummer angeben.
Macht das
Sinn? Es geht darum, will ich Facebook benutzen oder nicht. Wenn ich es nicht will.
Das ist halt eventuell im Grunde anonym. Also, das kommt auch an, wem gegenüber du anonym sein möchtest.
Ich meine, letztlich lässt sich dann auch schon wenn ich einen falschen Namen angebe, mir irgendwo eine E-Mail-Adresse klicke, die nicht zu mir zurückverfolgbar ist, was auch schwierig ist, und eine Telefonnummer mir irgendwo her auftreibe, wo ich eine SMS empfangen kann und mich dann da anmelden kann, dann mache ich da ja auch irgendwas. Also, ich will mich ja in der Regel auf einem sozialen Netzwerk vernetzen mit anderen Leuten. Und schon alleine darüber, wenn ich mich dann mit 15 Leuten vernetze, die alle mit Klarnamen angemeldet sind und ich bin der Tornutzer.
Wozu brauche ich dann diesen hier nicht?
Es
verdeckt nur von Provider.
Genau, also sorgt dafür, dass ich nicht über das normale Internet gehen muss, sondern ich bleibe im Netzwerk, ich bin ein bisschen schneller, ich entlaste diese Exit-Nodes, weil ich nicht ins normale Internet raus muss, aber wenn ich jetzt in Deutschland lebe, könnte ich es genauso gut auch so machen. Ein Beispiel aus der Praxis, immer mehr Presse, also Newsportale und Investigative, Blogs und so, betreiben so einen Onion-Service, nämlich um eine Möglichkeit zu geben, für Whistleblower oder so Dokumente einzureichen. Also die haben ihre normale Webseite und gleichzeitig betreiben sie so einen Onion-Service. Auch da gibt es im Prinzip was, dass man sich sozusagen von der Stange nehmen kann, nämlich SecureDrop, kann jeder runterladen und bei sich einrichten. Wichtig ist halt, wenn ich so einen Onion-Service habe, dann habe ich die Gewissheit, dass die Leute, die zu mir kommen, kommen auch über Tor und machen selber keinen dummen Fehler und benutzen normales Internet, was auf sie zurückschließen lässt. Das heißt, wenn ich so einen Onion-Service habe und ich kann nur über den geheim solche vertraulichen Dinge einreichen, habe ich sichergestellt, dass all meine Nutzer schon mal Tor-Nutzer sind und eine ganz, ganz große Chance haben, anonym zu sein. Gleichzeitig, wie gesagt, solche Sachen wie Verschlüsselung von vorne bis hinten und dass mich niemand irgendwohin Falsches umleiten kann. Wenn man sich's angucken will, sieht halt ganz gut aus, wird auch recht rege genutzt. Also die Betreiber, also gerade das ist jetzt von The Intercept, also das ist die das, ja, der Blog oder wie man es auch immer nennen will, bei dem Glenn Greenwald mittlerweile arbeitet und die Snowden-Dokumente veröffentlicht. Es funktioniert vom Prinzip her so, dass ich halt Dokumente einreichen kann und wenn ich die eingereicht habe, bekomme ich so einen langen Code. Den kann ich mir rauskopieren, abspeichern und wenn ich dann ein paar Tage später mich wieder da einlogge, könnte der Redakteur, der es entgegennimmt, mit mir kommunizieren, indem ich mich dann da einloggen kann mit meinem langen Code. Und dann könnte der mir zum Beispiel Rückfragen stellen, woher hast du das oder hast du noch mehr Infos, mir ist da und da was nicht klar, gib mir noch ein bisschen Hintergrund. Wie gesagt, letztlich die einzige Möglichkeit im Internet, dann sowas anonym zu machen.
Jo. Bei den Dokumenten gibt es eine Dateigrößenbegrenzung? Oder?
Du fragst mich Sachen, probier's mal aus.
Ich meine, vermutlich schon bei E-Mail halt auch, ne? Vielleicht.
Muss 3 Gigabyte. Installiert ja ein Secure-Tor, probier's aus.
Hast du von einer größeren Organisation den kompletten Server abgezogen?
Nee. Ich hatte immer Probleme mit großen Dateien,
Du
kannst das ja vorher also das ist jetzt hochladen und einen Link dahin schicken.
Auch da habe ich, gleich noch einen Tipp dazu. ich ziehe mal kurz den Onion Share vor. Also Onion Share ist ein ganz witziger Dienst. Das ist ein Programm, das kann ich mir runterladen. Kann ich starten, funktioniert im Prinzip wie eine Dropbox auf meinem Gerät. Also ich kann mir eine Datei auf meinem Rechner da draufziehen.
Oh. Aber das muss ich immer laufen haben, wie der andere das runtergeladen hat.
Wie heißt das nochmal?
Onion Share. Funktioniert sowas? Nee. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock, irgendwelche privaten Dateien hier aufzumachen.
Das bildet erst auf deinem Desktop und dann?
Ich kann nichts auf meinem Desktop speichern.
Das ist Tor.
Weil ich es abgeschalten habe.
Sehr schön. Speicherst du dein Downloads-Verzeichnis und ziehst dann von dort aus.
In meinem Downloads-Verzeichnis sind ja vielleicht auch viele private Sachen.
Das ist auch Desktop gespeichert.
Ich habe es auf meinem Desktop gespeichert?
Ja.
Okay, ich ziehe mal die Einkommenssteuererklärung von meiner Frau dahin.
What could possibly go wrong?
Also drück dann auf Server starten. Ja, sie ist Tagesmutter und hat nicht so viel verdient. Dann wird jetzt im Hintergrund dieser Tor Hidden Service auf meinem Rechner gestartet. Und ich bekomme dann hoffentlich in wenigen Sekunden hier eine Adresse angezeigt und die kann ich dann irgendwo in den Chat reinkopieren oder was auch immer zu meinem Freund geben oder je nachdem, wem ich hier eine Datei geben will. Genau, und derjenige kann dann von dem Onion-Service auf meinem Rechner sich die Datei ziehen.
Das ist wie Rapid Share, aber in Onion.
Genau, ich habe hier...
Die Datei wird nirgends auf einen Server abgelegt.
Genau, die bleibt auf meinem Rechner. Okay, jetzt habe ich hier die Adresse, ihr habt es gesehen. Ich habe es euch nicht gemerkt.
Die soll jetzt auch wieder weg.
Ja, jetzt ist sie wieder weg, weil ich das Programm zugemacht habe. Und die Software ist auch so eingestellt, da konnte man gerade den Haken setzen, der standardmäßig an, dass nach dem ersten Download der Service automatisch zugeht. Also ich kann das Häkchen auch wegmachen und sagen, hey, hallo Welt, wer will die Datei haben? Hier gibt es die für jeden. Also keine Ahnung, ich bin ein Aktivist und habe Bilder vom letzten Massaker. Könnte ich mir hier eine ZIP-Datei machen und die bereitstellen, dass die jeder runterladen kann. Meine Regierung in meinem Land sieht nicht, von wem es kommt. Oder ich sage halt, wie gesagt, ich will nur irgendjemandem, dass er eine Datei runterladen kann und wenn der das einmal gemacht hat, bin ich eh durch, dann geht das Programm auch automatisch zu, wenn ich den Haken gesetzt habe.
In dem Massaker-Fall möchtest du es vielleicht nicht auf deinem heimischen Rechner haben, nicht, weil es nicht entdeckt werden kann.
Genau, weil wir natürlich...
Das andere wird das runterladen.
Okay, ja, wie auch immer. Ich meine, noch dazu...
Auch, ja? Auch derjenige, der die URL kriegt, auch irgendeinen Hidden Service. Also muss der das überhaupt...
Ja, der muss nur den Tor-Browser haben. Genau, weil diese .onion-Endungen kann man halt nur mit dem Tor-Browser aufmachen.
Der Share-Server ist er selber.
Ah, Share-Service.
Genau. Also da gibt's
wirklich. Das sage ich ja auch, wenn du es wirklich irgendwie weltweit veröffentlichen möchtest, musst du erstens deinen Rechner laufen lassen und zweitens solltest du ein bisschen Upload-Bandbreite haben bei dir zu Hause.
Ja, also es geht auch nicht so wirklich schneckenlangsam. Ist das
aber anonym, tatsächlich?
Ja, ja, das ist sicher der Sinn des
Tors. Obwohl es bei dir
ja, wo Rechner? Ja, weil ich halt nur diese Onion-Adresse habe, niemand sieht, wo die hingeht. Weil ich bin zum Tor-Netzwerk verbunden, in Tor weiß keiner, wer ich bin, und der andere geht auch ins Tor-Netzwerk, wir treffen uns im Netzwerk und übertragen die Datei. Ich weiß nicht, wer er ist, er weiß nicht, wer ich bin. Okay, wegen dem Upload sei es 500 MB. Okay?
Also so wie mit dieser einen Datei kann ich da eine kleine Website auch über dieses Ding machen?
Oder? Genau, ja, ja. Das hier ist ja eine Website. Ob ich jetzt, ich meine, ein Server im Internet ist auch nur ein Computer. Ich habe hier einen Computer und ich habe auch hier einen Computer.
Na, ja klar. Nee, auch wegen der Onion-Adresse. Also im normalen Web endet das ja mit irgendwas
.com.de.
Wenn ich jetzt auf diesem Verzeichnis, was ich jetzt da sozusagen aufmache, brauche ich da einen Index HTML oder sowas?
Die Onion-Adresse muss ja nicht unbedingt per HTTP angesprochen werden. Nein.
Genau.
Onion-Protokoll. Onion-Protokoll. Sind unsere.
Ja, aber wenn ich, ist tatsächlich wahrscheinlich das. Wenn ich in einem Browser eine Internetadresse öffne, dann ist das immer eine HTML-Datei.
Nee.
Ja, für die normalen Nein. Leute schon.
Ja, das ist trotzdem falsch.
Ja. Ihr habt hier eine Adresse und die gebt ihr in den Browser ein, dann kommt ihr auf eine Seite. Das ist die Botschaft, die ich. Okay.
Also normale Funktion wäre wie ein Slash Index HTML oder sowas, wenn ich das dann.
Nee. Nee. Ist ja hier auch nicht der Fall. Hier.
Es ist eine HTML-Seite, aber durch
genau.
Eine spezifische.
Ich hatte halt vorhin bei diesem Onion Share hatte ich noch / weil ich ja eine bestimmte Datei zum Download anbiete.
Du hast es zu langsam gezeigt, das kann man nicht sehen.
Ja, sorry. Probiert es selber aus. Kostet ja nichts.
Hier ist eine andere Protokoll, da müssen wir weiterkommen.
Ja, das können wir dann vielleicht nachher verklickern. Dann noch nur so mal rein Interesse halber habe ich da auch noch mal Pond mit aufgeführt. Pond macht, ist nicht wirklich fertig entwickelt, ist noch in der Entwicklungsphase, keine Ahnung, ob es hier fertig wird. Pond hat halt im Prinzip so ein bisschen, die Idee steckt dahinter, eine Art wirklich anonymes E-Mail zu machen. Das heißt, Pond ist auch ich kann meinen eigenen Pond-Server aufsetzen, kann dann zu dem Pond-Server nur über diesen Onion-Service zugreifen, also alle Nutzer sind anonym und die Pond-Server untereinander reden auch nur über einen Onion-Service miteinander. Das heißt, die ganze Geschichte, wenn man immer wieder was hört von Metadaten, ist egal, was ich sage, es wichtig ist, wer hat mit wem geredet, wann, wie lange, bekomme ich halt mit so einem Onion-Service gleich mit erschlagen, weil das wiederum keiner überwachen kann. Pond selber benutzt dann für den Nachrichtenaustausch auch noch zusätzlich eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Benutzer zu Benutzer. Also das ist sowohl anonymisiert, also keine Metadaten, und Ende-zu-Ende-verschlüsselt, also der Inhalt ist nicht von Dritten mitzulesen. Ist aber jetzt nur so ein Spielzeug, funktioniert jetzt noch nicht wirklich richtig produktiv. Ist schon so ein Freizeitprojekt von einem Google-Mitarbeiter. Dann auch noch so als Beispiel, dass ich nicht nur irgendwelche HTTP-Webseiten irgendwie zeige, hat der deutsche Anbieter Mailbox.org, bietet auch einen Onion-Service für seine Mail-Server und für seinen XMPP, also Chat-Server an, den ich dann so erreichen kann. Finde ich auch eine ganz angenehme Geschichte. Ich meine, wieder bedenken, ich kann mich zwar anonym dahin verbinden, aber wenn ich meine Mails nicht verschlüssel, kann mein Anbieter trotzdem meine Mails lesen und hat da einen Blick drauf. Aber ich habe schon mal eine anonyme Verbindung dahin, bleibe innerhalb vom Netzwerk, bin sicher, dass ich immer mit dem Richtigen rede. Gut, ich bin durch. Mein Vorname, @meinnachname.org, wer verschlüsseln will, ist da, wer mich anrufen will, wer mir mit Signal Nachrichten schreiben will, anrufen will, kann das auch. Jo. Fragen.
Das geht, das ist leid.
Moment, ich habe nicht gehört, wenn der Laufstand geht.
Ein Katalog dessen, was Onion Services sind, gibt es dann wohl eher auch nicht.
Du meinst eine Suchmaschine?
Ja.
Ja, gibt's, aber habe ich ehrlich gesagt verpasst rauszusuchen.
Die kann man sicher mit DuckDuckGo über Onion eine Onion-Suchmaschine raussuchen.
Ich werde die Aufnahme mal beenden.